Heute beginnen wir eine neue Bibelstundenserie und zwar zum Heiligen Geist. Wahrscheinlich sind auch so viele Leute deshalb da, weil Heiliger Geist ist ein Thema, wo man nicht alle Tage hat und wo einen vielleicht interessiert. Und das Thema vom heutigen Abend lautet der Heilige Geist gestern, heute und in Zukunft. Es geht um die heilsgeschichtliche Perspektive vom Heiligen Geist. Doch bevor wir uns ein bisschen darin vertiefen, wie das Wirken vom Heiligen Geist in den verschiedenen Heilsepochen aussieht und wie wir das zu verstehen haben, ist mir eins wichtig, nämlich dass wir vor Augen haben, der Heilige Geist, der tut nicht selbstständig irgendwie agieren, sondern der tut im Verbund wirken, im Verbund mit Gott Vater und Gott Sohn. In der alten Kirche, da hat man ja das Dogma von der Dreieinigkeit formuliert und hat gesagt, ein Gott, aber drei Personen. Die Dreieinigkeit Gottes, ein Gott und drei Personen, und ich tue das immer sehr gern damit veranschaulichen. Das hier ist ein Kabel. Aber wenn man es genauer anschaut, sieht man, in dem Kabel, da sind drei Käbelchen drin. Das ist drum ein dreipoliges Kabel. Und wer sich mit Kabeln ein bisschen auskennt, der weiß, jedes Kabel hat in dem Kabel eine besondere Funktion. Da gibt es die Phase, den Nullleiter und die Erdung. Und die drei, die spielen im Elektrischen da irgendwie zusammen. Die Physiker kennen sich besser aus wie ich. Beim dreieinigen Gott, da ist es ganz ähnlich. Alle drei Personen, die arbeiten im Verbund zusammen. Das sieht man zum Beispiel bei der Schöpfung. In der Schöpfungsgeschichte, da lesen wir ja, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schuf Himmel und Erde. Und wie hat Gott Himmel und Erde geschaffen? Und Gott sprach. Durch sein Wort hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, da sehen wir tatsächlich, dass Jesus als das Wort Gottes bezeichnet wird. In Johannes 1 und in Kolosser 1, Vers 16, da steht, dass alles, was ist, durch Jesus Christus geschaffen worden ist. Also Gott schafft durch sein Wort. Und dann lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Also der Heilige Geist, der war präsent, der hat die Präsenz Gottes markiert während der ganzen Schöpfung. Wir sehen, die Dreieinigkeit Gottes bei der Schöpfung ist im Verbund aktiv und auch bei der Erlösung sehen wir das. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16, dass Gott die Welt geliebt hat, so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Also Gott sendet seinen Sohn für die Erlösung. Jesus vollbringt am Kreuz das Erlösungswerk für uns. Und der Heilige Geist, was macht der bei der Erlösung? Der Heilige Geist, der tut uns von der Sünde, vom Gericht und von Gottes Gerechtigkeit überführen. Und er bewirkt bei uns die Wiedergeburt. Durch den Heiligen Geist ist ja auch die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen, sodass wir überhaupt ein verändertes Leben führen können. Und da sieht man, auch bei der Erlösung ist der dreieinige Gott aktiv. Der Heilige Geist, der agiert im Verbund mit den anderen zwei Personen von der Dreieinigkeit Gottes. Und ich vergleiche den Heiligen Geist hier bei dem Kabel sehr gern mit der Erdung. Warum? Weil der Heilige Geist ja uns Menschen quasi mit Gott verbindet. Der Heilige Geist wohnt in uns. Jesus wohnt durch den Heiligen Geist in uns und ist auch das Bindeglied dann zu uns, zu Gott. Wir beten im Heiligen Geist zu Gott Vater und Gott Sohn. Von daher gefällt mir das Bild vom Kabel und von der Erdung, da kann man auch was zuweisen. Und mit diesem Vorgedanken möchte ich gerade zum ersten Punkt kommen. Wenn wir heute Abend die heilsgeschichtliche Perspektive anschauen vom Heiligen Geist, da müssen wir sehen, es gibt das Alte Testament, es gibt das Neue Testament, das Zeitalter vom Neuen Testament und es gibt dann auch noch die Endzeit. Und diese drei Epochen, die schauen wir miteinander an. Und dafür ist es ganz hilfreich, wenn wir vor Augen haben, Gott ist ja der Herr über alle Heilszeiten. Und Gott regiert in allen Heilszeiten als der größte König, aber je nachdem, in welcher Heilszeit man befindet, zum Alten Testament, Neues Testament oder in der Endzeit, sieht die Königsherrschaft Gottes etwas anders aus und auch das Wirken vom Heiligen Geistes ist wie unterschiedlich. Von daher ist es für uns eine Hilfe, wenn wir wie einen Überblick über die Heilsgeschichte haben. Und das möchte ich gerne anhand dieser Grafik veranschaulichen, eine Grafik, wo uns zeigt, wie das Reich Gottes funktioniert. Einmal im Alten Testament, da ist Gott schon König gewesen über alles. Seit Anbeginn der Schöpfung herrscht Gott. Er setzt Könige ein, setzt Könige ab. Den Pharao hat er abgesetzt und Nebukadnezar hat er abgesetzt und so weiter. Und im Alten Testament, da zeigt Gott seine Königsherrschaft dadurch, dass er wie punktuell in das Erdgeschehen eingreift und punktuell seine Königsherrschaft sichtbar macht. Zur Zeit vom Neuen Testament, Zeit der Gemeinde, die fängt ja mit dem Kommen von Jesus an, ist die Königsherrschaft Gottes in eine neue Epoche hineingetreten, nämlich Jesus, der König aller Könige, ist sichtbar auf die Erde gekommen, hat Nachfolger gesammelt, seine Jünger, und später ist er zu seinem Vater aufgefahren, nachdem er für uns gestorben ist, und hat den Heiligen Geist gesandt. Und das ist jetzt die Zeitepoche, wo wir drinstehen, die neutestamentliche Zeitepoche. Und hier zeigt Gott seine Königsherrschaft wie? Durch uns als Gemeinde. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er ist unser Herr. Und wo wir ihm Raum geben, da sind wir wie ein Zeichen davon, Gott herrscht als König über unsere Leben und durch uns will er auch in der Welt wirken. Und dann gibt es noch eine dritte Epoche von der Königsherrschaft Gottes. Das ist, wenn Jesus wiederkommt, dann beginnt die Zeit vom tausendjährigen Reich. Und da wird es so sein, dass Jesus sichtbar auf der Erde herrschen wird, mit uns als seiner Gemeinde. Und das wird auch nochmal ganz anders dann sein, wie es heute ist. Da wird nämlich der Teufel gebunden sein und der kann nicht mehr so bös wüten, wie es heute tut. Und dieses Grundverständnis vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Gottes, hilft uns auch, das Wirken vom Heiligen Geist in den unterschiedlichen Zeitepochen besser zu verstehen. Wenn wir nun in die Zeit des Alten Testamentes hineinschauen, da sehen wir, dass der Heilige Geist dort in der Weise gewirkt hat, dass er punktuell auf verschiedene Personen gekommen ist und in besonderer Weise gewirkt hat. Und das Ziel von diesem Wirken, des punktuellen Wirken vom Heiligen Geist ist gewesen, dass es wie ein Zeichen gegeben hat, es gibt einen wahren, lebendigen Gott im Gegensatz zu den Göttern dieser Welt. Zum Beispiel hat der Heilige Geist durch den Josef gewirkt. Der Josef war ja vor dem Pharao, hat dem Pharao die Träume deuten können, wo er gehabt hatte. Und dann hat der Pharao was gesagt? Wir lesen es in 1. Mose 41, Vers 38. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Also der Pharao hat festgestellt, im Josef, da ist der Geist Gottes und der Josef ist so durch den Heiligen Geist ein Zeichen gewesen für den Pharao, den mächtigsten Mann der damaligen Zeit. Es gibt einen wahren, lebendigen Gott, der größer ist als alle anderen Götter. Und genau ähnlich war das ja auch einige Jahrhunderte später beim Daniel, als der Daniel vor dem Nebukadnezar war und ihm den Traum deuten konnte, den er seinen Wahrsager nicht gesagt hatte, da musste der Pharao, der Nebukadnezar, auch was Ähnliches feststellen. Der hat es bloß nicht gesagt mit Geist des Gottes, sondern Geist der heiligen Götter. Also da ist er noch ein bisschen in seiner Welt gefangen gewesen. Aber der hat es auch festgestellt, dass der Heilige Geist immer Daniel aktiv war. Und nicht nur durch das Deuten von Träumen ist der Heilige Geist in Menschen aktiv gewesen zur alttestamentlichen Zeit, sondern auch in anderer Weise. Nämlich durch das Wirken der Richter. Wenn man das Buch der Richter liest, da stößt man auf verschiedene Persönlichkeiten, auf den Othniel, auf den Gideon, auf den Jephtha, auf den Simson und so weiter. Und von denen heißt es, der Heilige Geist ergriff sie und dann haben sie irgendwelche Machttaten gemacht. Und ganz interessant ist es, wenn man besonders den Simson anschauen, da liest man nämlich nicht von einer Machttat, sondern ganz verschiedenen Machttaten. Und immer wenn der Simson so eine Machttat, so einen Beweis gemacht hat, es gibt diesen großen, mächtigen Gott, steht der Geist Gottes oder Geist des Herrn, ergriff ihn, er kam über ihn. Und das ist wie ein Zeichen, dass der Heilige Geist wie punktuell auf den Simson kam und für jede Machttat ihn ergriffen hatte, dass er das ausüben konnte. Also wir sehen, der Heilige Geist ist punktuell über Menschen gekommen und hat durch sie gewirkt. Übrigens, auch über den Biliam ist der Heilige Geist gekommen. Der Biliam war ja von der anderen Seite, der hatte nichts Gutes im Sinn, aber doch hat einmal der Heilige Geist ihn ergriffen und dann musste der Biliam das Volk Israel segnen und in dem Zusammenhang hat der Biliam dann sogar auch eine Weissagung in Hinblick auf Jesus Christus gemacht. Die steht in 4. Mose 24, Vers 17. Wir haben gesehen, der Heilige Geist im Alten Testament hat punktuell Menschen ergriffen zum zeugnishaften Dienst. Es gibt den höchsten Gott. Aber wenn wir ins Alte Testament hineinschauen und schauen, wie der Heilige Geist gewirkt hat, da sehen wir, dass der Heilige Geist auch in anderer Weise gewirkt hat. Nämlich durch das prophetische Reden von den unterschiedlichen Propheten. Das prophetische Wort Gottes ist dem Volk Israel verkündigt worden. Und wenn man schaut, was für Propheten es alles gab, da werden verschiedene aufgezählt im Alten Testament, über die der Heilige Geist gekommen ist und durch die der Heilige Geist geredet hat. Ich habe hier drei aufgeschrieben. Einmal der David in 2. Samuel 23 steht, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, sagte David. Also der Heilige Geist hat ihn geführt bei den Psalmenschreiben und allem Möglichen. Der Heilige Geist hat durch David geredet. Oder beim Hesekiel, da liest man das an verschiedenen Stellen im Hesekiel-Buch, der Geist Gottes kam in mich. Oder der Geist Gottes stellte den Hesekiel irgendwo hin. Der Geist Gottes hat geredet und so weiter. Und beim Sacharja heißt es in 2. Chronik 24, Vers 20, da kam der Geist Gottes über Sacharja. Allgemein kann man sagen, dass Gott Propheten seinen Geist gegeben hat, dass sie den Willen Gottes dem Volk weitergegeben haben und dem Volk Gottes das Wort Gottes bekannt gemacht haben. Zusammenfassend kann man da in Nehemia 9, Vers 30 oder Sacharja 7, Vers 12 lesen, dass Gott durch Propheten geredet hat und im Neuen Testament, da wird das genau aufgegriffen und der Petrus sagt Folgendes in 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21, Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also hier wird gesagt, die Propheten des Alten Testamentes haben nicht einfach irgendwelche religiösen Gedanken weitergegeben, das, wo sie irgendwie menschlich inspiriert worden sind, sondern sie sind vom Heiligen Geist geführt gewesen, sie sind vom Heiligen Geist inspiriert gewesen, und deshalb ist die Bibel, was die Propheten aufgeschrieben haben, ja, Wort Gottes. Die Bibel, das ist nicht irgendein Märchenbuch, sondern sie ist wahrhaftiges Wort Gottes. Und das ist für uns heute so ein Riesengeschenk, dass wir das Wort Gottes haben dürfen. Nicht irgendeine Erfindung von Menschen wie bei den griechischen Mythologien oder bei heutigen Narrativen, wo verschiedene Ideologien in der Welt gesetzt oder wo Ideologien in der Welt irgendwelche Wahrheiten, Scheinwahrheiten verbreiten, sondern im Wort Gottes, da haben wir die göttliche Wahrheit. Und das deshalb, weil Gott durch Propheten, durch seinen Heiligen Geist geredet hat, da dürfen wir unendlich dankbar sein. Wir sind nicht auf irgendwelche Fantastereien angewiesen, sondern wir dürfen die Wahrheit kennen. Wir sehen, Gott hat zeugnishaft durch den Heiligen Geist im Alten Testament gewirkt. Gott hat das prophetische Wort Gottes gegeben. Und als nächstes dürfen wir entdecken, wie der Geist Gottes auch bei ganz besonderen Einzelpersonen im Volk Gottes gewirkt hat. Der hatte nämlich ein ganz bestimmtes Ziel. Gott hat ein bestimmtes Ziel, wo er Einzelpersonen ergriffen hat und bei ihnen in besonderer Weise gewirkt hat. Solche Personen sind zum Beispiel Bezaleel und Oholiab. Habt ihr die Namen schon mal gelesen? Wahrscheinlich schon. Das waren die zwei Kunsthandwerker im Alten Testament, die für den Bau von der Stiftshütte zuständig waren und auch für das Gewand vom Aaron, vom hohen Priester. Wir lesen von ihnen in 2. Mose 35, die Verse 30 bis 35. Und Gott hat sie in ganz besonderer Weise, und da steht eben, durch seinen Heiligen Geist für diese Kunstaufgaben zugerichtet. Und warum ist es für uns so interessant? Für uns ist es deshalb so interessant, weil die Stiftshütte und auch das Gewand von Aaron voller Indizien und Hinweise im Hinblick auf Jesus Christus ist. Also ich habe da mal sowas, die Symbolik mitgebracht. Da gibt es ja den Brandopferaltar, Reinigung von den Sünden, der hohe Priester, Mittler, dann der Schaubrotetisch, Hinweis auf Jesus, das Brot des Lebens, der Leuchter, Jesus, das Licht der Welt und so weiter und so fort. Also durch den Heiligen Geist konnten die Kunsthandwerker wie einen Hinweis geben, einen prophetischen Hinweis auf Jesus Christus. Es gibt noch weitere Personen, die Gott so in besonderer Weise gebraucht hat, und zwar den Mose. Den Mose, und der Mose, der hatte einen großen Wunsch, nämlich er hatte den Wunsch, dass das ganze Volk Gottes vom Heiligen Geist ergriffen wird und weissagt und vom Heiligen Geist geführt wird. Es war ja so, der Mose, der hatte keine leichte Aufgabe. Er ist als Retter von Gott auserwählt worden für das Volk Israel, sie aus der Sklaverei zu führen. Und jetzt hatte der Mose was zu führen? Ein widerspenstiges und halsstarriges Volk. Der musste täglich richten und war irgendwann überfordert mit dieser ganzen Richterei Und dann hat sein Schwiegervater ihm einen wertvollen Tipp gegeben: Wähl dir doch 70 Älteste aus, die dir bei deiner Aufgabe helfen. Und das hat der Mose dann gemacht. Und jetzt lesen wir in 4. Mose 11, ab Vers 24, was dann passiert ist. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn, und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm. Und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, also Mose hatte den Heiligen Geist, und legte ihn auf die 70 Ältesten, die mit dem Mose dann Verantwortung übernommen haben. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Punktuell. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben, der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auch auf ihnen, denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach: Eldad und Medad weissagen im Lager. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, den Moses, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach: Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auch auf sie legen würde. Mose hatte den Heiligen Geist, die 70 Ältesten wurden auch befähigt für die Aufgabe, und jetzt hatte der Mose den großen Wunsch, dass das ganze Volk Israel weissagen könnte, einen prophetischen Dienst wahrnehmen könnte, vom Heiligen Geist geführt werden würde. Und das können wir hier sehen. Mose hatte ein halsstarriges und widerspenstiges Volk zu führen, das den Heiligen Geist eben nicht hatte. War das wirklich so? Hatte sonst niemand im Volk den Heiligen Geist? Es gibt zwei Ausnahmen, von denen wir lesen, nämlich von Josua und Kaleb. In 4. Mose 14, Vers 24 lesen wir vom Kaleb, dass er den Heiligen Geist hatte, und in 4. Mose 27, Vers 28, dass Josua den Heiligen Geist hatte. Die zwei, die waren ja Kundschafter, um das Land Kanaan auszukundschaften. Und diese zwei waren die einzigen, die gesagt haben: Das Land, das der Herr uns geben will, das ist gut. Die anderen haben nur Angst geschoben. Und die zwei, die haben dem Verheißungswort Gottes letztendlich vertraut. Und über sie wird, über die beiden wird in 4. Mose 32, Vers 12 etwas Interessantes gesagt. Die beiden, die hatten ja den Heiligen Geist, und jetzt steht in 4. Mose 32, Vers 12, ausgenommen Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenziter, und Josua, der Sohn Nuns, denn sie sind dem Herrn völlig nachgefolgt. Die zwei sind dem Herrn völlig nachgefolgt, und offensichtlich ist das wie ein Zeichen, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, dass sie ganz treu dem Herrn gefolgt sind, dass sie den Willen Gottes getan haben. Der Mose, der hatte den Wunsch, das ganze Volk möge erfüllt werden, und ja, man versteht es, wenn man ein halsstarriges und widerspenstiges Volk hatte: Ach, wären doch alle nur wieder Josua und der Kaleb. Das wäre so viel einfacher gewesen, das Volk zu führen, aber es war leider nicht so. Weitere Personen, die in besonderer Weise den Heiligen Geist hatten im Alten Testament, das waren Saul und David, Könige von Israel. Von dem Saul, da lesen wir, nachdem er zum König gesalbt worden war und König war, dass an verschiedenen Punkten der Heilige Geist auf den Saul gekommen ist und dann hat er prophetisch geredet. Und da ist ein Spruch entstanden, ist Saul auch unter die Propheten gekommen. Also das lesen wir an einigen Stellen in der Bibel im Alten Testament. Doch dann ist etwas passiert, der Saul ist Gott ungehorsam gewesen und der Samuel sollte jemanden neuen als König salben, nämlich den David. Und bei dieser Begebenheit, da lesen wir Folgendes in 1. Samuel 16, die Verse 13 bis 14a. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, also den David, und der Geist des Herrn kam über David. Von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Und dann heißt es, aber der Geist des Herrn wich von Saul. Der Geist Gottes wurde weggenommen von Saul, der war auf ihm und jetzt kam der Geist Gottes auf den David. Der David als König von Israel und der Mose, der Erretter von Israel, die sind in gesamtbiblischer Sicht ganz zentrale Vorbilder auf wen? Auf den Messias, auf Jesus Christus, der als was angekündigt wird? Als zukünftiger König und zukünftiger Retter von Israel. In 2. Samuel 7, Vers 12 bis 16, da wird dem David gesagt, einer deiner Nachfahren, der wird einen Königsthron haben, wo er auf ewig bleibt. Also da wird wie der zukünftige König schon vorhergesagt. Und in 5. Mose 18, Vers 15, da sagt der Mose im Auftrag von Gott, einen Propheten wie mich wird sich der Herr, euer Gott, erwählen aus euren Brüdern. Auf den sollt ihr hören. Also ein höherer Prophet, wie der Mose war. Und da sieht man die Vorherschattung, wo diese beiden Persönlichkeiten sein sollten auf Jesus hin. Der Mose als Erretter und Prophet und der David als König beide auf Jesus hin. Und jetzt sind wir gerade schon angekommen, wie auf einer nächsten Spur, wo wir entdecken können im Alten Testament. Nämlich, es wird nicht nur gesagt, wie der Geist Gottes gewirkt hat bei verschiedenen Personen, sondern es wird auch der Heilige Geist als zukünftiger Person vorhergesagt, wie er in Zukunft wirken wird. Einmal in Bezug auf den Messias, aber auch in Bezug auf das Gottesvolk. Wir beschäftigen uns jetzt in diesem Teil mit dem verheißenen Heiligen Geist. Es gibt einige Bibelstellen im Alten Testament, die aufzeigen, dass auf dem verheißenen Messias, dem Retterkönig, der Geist Gottes ruhen wird. Eine der Bibelstellen ist Jesaja 11, die Verse 1 bis 2, oder Jesaja 42, Vers 11. Jesaja 11, da heißt es, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Isai ist ja der Vater von David gewesen und aus der Nachkommenschaft, da wird der Messias kommen und ein Schößling hervorbringen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes und so weiter und so fort. Und in Jesaja 42, Vers 1, da heißt es, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Also da ist von dem zukünftigen Knecht die Rede, an dem Gott wohlgefallen hat, und auf ihn hat er den Heiligen Geist gelegt oder legt den Heiligen Geist auf ihn. Und es ist interessant, wenn man sich die Taufe von Jesus anschaut, da heißt ja, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Man erinnert sich an Jesaja 42 und auf Jesus ist dann der Heilige Geist in Form von der Taube herabgekommen. Auf die nächste Verheißung möchte ich etwas näher eingehen, Jesaja 61, die Verse 1 bis 6. Ich lese es auszugsweise vor. Da heißt es: Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnungen des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. In Vers 4. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen und wieder aufrichten, was vor Zeiten zerstört worden ist. Und Vers 6. Ihr aber werdet Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Bibelkenner unter uns, und ich nehme an, alle sind hier Bibelkenner, die wissen, was hier steht, das hat Jesus selber einmal vorgelesen in der Synagoge in Nazareth. Das können wir nachlesen in Lukas 4 ab Vers 17, da hat Jesus das vorgelesen, aber nur die ersten zwei Verse. Also das mit der Rache, mit dem Tag der Rache Gottes hat er nicht vorgelesen. Und dann hat er die Schriftrolle zusammengetan und weggelegt und hat gesagt, das ist heute vor euren Augen erfüllt. Und es ist interessant, dass Jesus mitten in diesem Abschnitt aufhört und sagt, das ist heute vor euren Augen erfüllt. Damit sagt Jesus, bis dahin ist das vor euren Augen erfüllt. Das, was im Jesaja danach kommt, was wir zum Teil jetzt gelesen haben, das ist erst noch Zukunftsmusik. Das wird sich eines Tages noch erfüllen. Und Jesus deutet hier an, dass das Wirken vom Heiligen Geist in der messianischen Zeit nicht auf einem Schlag überall dasselbe ist, sondern jetzt ist ein Teil erfüllt, aber ein Teil wird erst in Zukunft noch erfüllt werden. Im Heiligen Geist, im Alten Testament, da finden wir nicht nur Aussagen, Verheißungen im Hinblick auf den Messias, den zukünftigen König, sondern auch in Hinblick auf das Gottesvolk, wie der Heilige Geist auf das Volk Gottes kommen wird, auf das zukünftige Volk Gottes. Eine dieser Bibelstellen ist Jesaja 59, Vers 20 bis 21. Da steht, und es wird ein Erlöser kommen für Zion und für die in Jakob, die sich von der Übertretung bekehren, spricht der Herr. Und meinerseits ist dies mein Bund mit ihnen, spricht der Herr. Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen nicht mehr aus deinem Mund weichen, noch aus dem Mund deiner Kinder, noch aus dem Mund deiner Kindeskinder, spricht der Herr, von nun an bis in Ewigkeit. Also hier sagt Jesaja, das Volk Israel wird sich eines Tages bekehren und dann werden sie vom Geist Gottes erfüllt sein und werden voll des Wortes Gottes sein, werden Gottes Wort beherzigen, reden und auch tun. Und in Sacharja 12, Vers 10, da wird das folgendermaßen ausgedrückt: Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen, und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Das ist eindrücklich. Hier wird schon die Kreuzigung von Jesus und die Wiederkunft von Jesus und die Ausgießung vom Heiligen Geist wie in einem Satz thematisiert. Und der Prophet Zacharja sagt hier quasi, wenn Jesus wiederkommt, bei seiner Wiederkunft, da wird sich das Volk Israel bekehren, der Geist von der Gnade und vom Gebet wird umkehren und dann werden sie voll des Heiligen Geistes sein. Und jetzt können wir uns fragen, was für Auswirkungen wird das haben, wenn das Volk Gottes, wenn Israel sich bekehren wird. Da gibt es verschiedene Bibelstellen, die das thematisieren, zum Beispiel Jesaja 44, Vers 3, Hesekiel 11, Vers 19 und 20, Hesekiel 39, 29. Wir schauen uns Hesekiel 36 an, die Verse 26 bis 27. Da ist von den Auswirkungen die Rede, wenn das Volk Israel den Heiligen Geist bekommt. Da wird gesagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Wenn Jesus wiederkommt, wird sich das Volk Israel bekehren, wird den starken und widerspenstigen Geist verlieren und wird den Heiligen Geist bekommen. Und das wird völlig anders sein wie zur Zeit von Mose. Da waren nur Kaleb und Josua Menschen, die voll des Heiligen Geistes waren. Dann wird das ganze Volk Israel voll Heiligen Geistes sein und wird im Willen Gottes leben. Wir haben jetzt Verschiedenes gesehen. Wir haben gesehen, wie der Heilige Geist zur Zeit vom Alten Testament gewirkt hat. Wir haben ein bisschen einen Ausblick bekommen auf das, was zukünftig sein wird, wenn Jesus wiederkommt und der Heilige Geist auf das Volk Israel ausgegossen wird. Wie sieht es mit dem Heute aus? Das interessiert uns ja, oder? Damit beschäftigen wir uns in den nächsten Bibelstunden. Aber so das Wichtigste, das Grundsätzlichste möchte ich heute schon sagen. Wir haben ja vorhin anhand von der Reich-Gottes-Grafik gesehen, die Zeit, in der wir leben, ist sowas wie eine messianische Zwischenzeit. Jesus ist bereits gekommen, er hat das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht, aber Jesus wird eines Tages wiederkommen und wird die Erlösung, sein Erlösungshandeln vollenden und dann bricht das tausendjährige Reich aus. Und in der Zwischenzeit sind wir eben als Gemeinde unterwegs, wir leben in einer Zwischenzeit. Jesus hat das ja in seiner Predigt damals in Nazareth schon angedeutet, das ist jetzt schon erfüllt, etwas steht noch aus. Und wenn wir uns heute mit dem Heiligen Geist beschäftigen, dann ist es natürlich interessant auch zu schauen, was hat der Petrus bei seiner Pfingstpredigt gesagt. Und da hat der Petrus nämlich auch schon angedeutet, dass wir wie in einer Zwischenzeit leben. Vom Heiligen Geist. Schon jetzt, aber noch nicht. Aber man muss ganz, ganz, ganz genau lesen, um das wir herauszufiltern. Da hat nämlich der Apostel Petrus Folgendes gesagt in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, ab Vers 15. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, der werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben, ja auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Wir müssen ganz genau lesen. Petrus sagt hier nicht, heute ist dieses Wort erfüllt, sondern Petrus sagt, dies ist. Das, was hier für die letzten Tage geweissagt wird, etwas Ähnliches oder etwas Gleiches ist jetzt gerade passiert. Und das Gleiche, was passiert ist, ist die Ausgießung vom Heiligen Geist. Petrus hat hier nicht gesagt, jetzt ist erfüllt, sondern dies ist es. Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Und das ist jetzt schon erfüllt, aber die letztendliche Erfüllung, wo der Heilige Geist über das ganze Volk ausgegossen wird, das steht noch aus. Also wenn man das genauer liest, sieht man hier, wir leben in einer Zwischenzeit. Das neutestamentliche Zeitalter ist wie ein Zwischenzeitalter vom Heiligen Geist, wo der Heilige Geist schon jetzt da ist, aber noch nicht so, wie er dann einmal wirken wird, wenn Jesus wiederkommt. Wir als Gläubige, wir haben den Heiligen Geist durch den Glauben an Jesus Christus. Aber wir haben diesen Geist Gottes, im Bild gesprochen, in irdenen Gefäßen. Der Heilige Geist befähigt uns jetzt schon, im Willen Gottes zu tun, nach seinen Geboten zu wandeln, in der Liebe Gottes zu leben. Aber wir haben noch ein Fleisch, wie die Bibel das nennt. Unsere körperliche Existenz, unsere Gefühlswelt und so weiter. Und wir haben den Heiligen Geist in uns, aber wir sind in unserem Körper drin. Wir haben die menschliche Existenz. Und da gibt es noch diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch. Wir sind befähigt, den Willen Gottes zu tun, aber eben uns tut es nicht automatisch, weil wir ein bisschen auch noch in unserer menschlichen Existenz sind. In Galater 5 und Römer 6, da ist deshalb die Rede vom Kampf zwischen Geist und Fleisch, den kennen wir heute. Aber grundsätzlich haben wir den Heiligen Geist, um den Willen Gottes zu tun. Und dann ist noch etwas, was heute schon gilt. Wir haben ja gesehen, der Heilige Geist wird auf das Volk Gottes ausgegossen und jetzt haben wir den Heiligen Geist und bilden deshalb als Gläubige, egal ob Juden oder Heiden, das eine Volk Gottes. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 13, dass uns der Heilige Geist getauft hat in die Gemeinde, in den Leib Christi hinein. Und jetzt sind wir ein Leib und bilden den einen Leib Gottes, das eine Volk Gottes. Und als Gemeinde sind wir hier als Zeichen des Königreiches, der Königsherrschaft Gottes und sollen durch den Heiligen Geist befähigt sichtbar machen, Jesus ist unser Retter und unser Herr. Amen. Ich möchte gerade noch beten und im Anschluss dann Zeit geben zum Fragen stellen. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir in dein Wort hineintauchen können. Und ganz besonders danken wir dir dafür, dass du uns den Geist Gottes gegeben hast, der uns befähigt hat, nach deinem Wohlgefallen zu wandeln. Du hast uns erlöst, Herr Jesus, aber wir sind nicht nur Erlöste, dass wir frei sind aus der Sklaverei der Sünde, sondern wir sind als Kinder Gottes hier in dieser Welt, um als Salz und Licht zu leuchten, um den Menschen bekannt zu machen, es gibt einen lebendigen Gott. Du hast uns als deine Zeugen in die Welt gestellt und uns befähigt, nach deinem Willen zu handeln durch den Geist Gottes. Wir bitten dich, dass du uns brauchst als deine Gemeinde, als deine eine Gemeinde, um deine Liebe und deine Wahrheit sichtbar zu machen in dieser Welt, wo so vieles verkehrt ist, damit noch mehr Menschen letztlich zu dir umkehren dürfen. Gebrauch du uns. Amen.